Ich als Konventioneller müsste halt vergleichen, was kostet das Spritzen und was kostet der Roboter. Und es war mir vorher schon klar, dass die Spritze billiger ist.
Das ist Schnackland Fluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. Ihr hört den zweiten von vier Teilen unserer Sonderreihe Generation auf den Höfen, präsentiert von der BASF. Heute treffe ich Jan Obermeier, 34 Jahre aus Blomberg im Osten Bielefelds. Jan Obermeier hat etwas auf seinem Ackerbaubetrieb im Einsatz, was man noch nicht jeden Tag sieht. Da hackt nämlich ein Feldroboter zwischen Zuckerrüben und Raps das Unkraut weg. Sieht so die Zukunft im Pflanzenschutz aus? Jan Obermeier glaubt auch. Denn neue Ideen im Pflanzenschutz sind genauso gefragt wie notwendig. EU-weit soll der Pflanzenschutzmitteleinsatz bis 2030 um 50% sinken. Ob das klappen kann, darüber sprechen wir. Und auch darüber, warum sich im vergangenen Jahrhundert das Image gerade vom chemischen Pflanzenschutz von einer Art Heilsbringer zum Buhmann gewandelt hat. Auf Ihrem Betrieb fährt der Farmdroid durch die Rüben und durch den Raps und hackt ganz gezielt das Unkraut weg, was da nicht sein soll. Das ist ja schon so ein bisschen so ein kleiner Blick in die Zukunft oder das, was gerade so mehr wird. Bevor wir das uns aber ganz genau anschauen, würde ich gerne einmal gemeinsam mit Ihnen schauen, wo wir eigentlich herkommen. Da eingangs die Frage, wie sah denn der Pflanzenschutz früher aus? Also die ersten Pflanzenschutzmaßnahmen, an die Sie sich hier quasi auf dem Betrieb erinnern können, und wann war das?
So uralt bin ich ja noch nicht. Das heißt, ich kenne jetzt die klassischen Flächenspritzungen aus meiner Jugend. Das heißt, es wurde einfach undifferenziert die ganze Fläche mit einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffkombination behandelt und alle Pflanzen, die da standen, gleichermaßen getroffen. Aber wenn ich jetzt noch weiter zurückblicken würde von vor meiner Geburt, da hat es ja durchaus auch schon Hacktechnik im größeren Maßstab gegeben. Ich würde mal sagen, das war direkt nach dem Krieg, als die Bevölkerung ernährt werden musste. Da gab es wenig Auflagen und alle Mittel, die irgendwie verfügbar waren, ob die nun chemisch oder mechanisch oder sonst wie waren, die wurden halt alle genutzt.
Ich habe so ein bisschen im Vorfeld in der Historie des Pflanzenschutzes gegraben und wollte auch irgendwie die Situation heute verstehen, also wo kommen wir her, warum ist es heute, hat sich das so entwickelt, wie sich das entwickelt hat. Und wenn man sich die Situation anguckt, so nach dem Krieg, hatten einfach alle Hunger. Und ja. Die haben auch einfach noch eine ganz andere historische Erfahrung, die da präsenter waren. Also es war mir auch gar nicht so klar, es war ja doch gar nicht so lange her, es war in Irland diese krasse Hungersnot, wo einfach 12% der Bevölkerung, muss man sich ja vorstellen, an Hunger gestorben sind. Und dann ist halt so eine Situation nach dem Krieg, wo so die ersten Schädlinge eingeschleppt wurden. Das war ja vor allem der Kartoffelkäfer, ne?
Ja, Schädlinge waren vorher auch schon immer da, nur noch keine Spritztechnik. Ich meine, wenn man dann den Schritt zum Vormkrieg geht, da ist ja dann technisch auch sehr viel passiert in der Zwischenzeit, sodass man dann, also Spritze mit einem Pferdefuhrwerk wüsste ich jetzt nicht.
Nee, das nicht, aber was ich so meinte, dass die Schädlinge eingeschleppt wurden, das ist ja so, es fing ja irgendwann an, als auch gerade als so globaler Handel anfing und man auch so Sorten getauscht
aber
hat
das war
und
ja
so.
Quasi schon im Mittelalter. Kartoffeln wurden von Kolumbus, glaube ich, gebracht, ne? Der hatte bestimmt auch den ein oder anderen Käfer im Gepäck.
Wahrscheinlich schon, aber es sind ja alles so im Weinbau zum Beispiel, irgendwie 19. Jahrhundert war dann mit diesem, nicht mit dem echten Mehl, wer ist dieser andere Mehltau?
Falsche Mehltau.
Mit dem falschen Mehltau. Genau, dass der dann irgendwann kam. Also, dass einfach die Schädlinge und die Probleme anstiegen in dem gleichen Maße, blöderweise, wie auch der Hunger anstieg, ist natürlich eine blöde Kombination, kann man sagen.
Henne-Ei-Problem, was ist dann zuerst, ne?
Und dann haben wir Situationen, irgendwie Leute haben Hunger. Das, was angebaut wird, funktioniert nicht so richtig. Und dann ist da aber irgendwie, das ist ja auch noch zu der Zeit passiert, dass gerade im Zweiten Weltkrieg ja unglaublich viel chemische Kampfmittel entwickelt wurden, aus denen sich dann ja viele Pflanzenschutzmittel entwickelt haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass in so einer Situation, Leute haben Hunger, Kartoffelkäfer ist einfach all over the Kartoffel, dass da so Pflanzenschutzmaßnahmen oder auch chemischer Pflanzenschutz erstmal so als Heilsbringer gesehen wurde.
Ja, wobei die Kartoffelkäfer, früher hießen ja unsere Herbstferien ja noch Kartoffelferien.
Genau, die wurden ja abgesammelt.
Die kann man theoretisch zumindest noch von Hand absammeln. Mhm. Ein größeres Problem bei den Kartoffeln, zumindest heutzutage, ist ja die Phytophthora, die Krautfäule.
Ja, und also da kommen einfach viel, so in dieser Nachkriegszeit kam unglaublich viel zusammen. Und mir ging es einmal darum, den Bogen zu spannen zu Pflanzenschutz ist eigentlich gestartet als so Heilsbringer. Das ist echt eine Erleichterung, weil die Leute werden satt. Und das ist irgendwie so eine Situation, die einem, glaube ich, einmal bewusst sein muss, wenn man über Pflanzenschutz heute redet. Und dann habe ich mich so gefragt, Wann kippte das denn?
Das ist ein langer, kontinuierlicher Prozess, glaube ich. Also insbesondere direkt nach dem Krieg, dieses berühmte E605, ist ja, glaube ich, ein Insektenbekämpfungsmittel, was aber auch sehr stark anwenderschädigend war. Und da war eigentlich klar, dass dagegen gesteuert werden musste irgendwann. Außerdem gab es früher auch viele Präparate, die Schwermetalle enthielten. Quecksilber sei da mal als erstes genannt. Und die wurden dann vom Markt genommen. Und wenn die Leute einmal da auf dem Kicker sind, dann machen die natürlich weiter. Ne? Je genauer man hinguckt, desto... Also wiederfinden tut man ja praktisch alles irgendwo. Die Messgeräte werden immer besser.
Und irgendwann kam das Thema ja Resistenzen auf. Ja. Das kommt ja auch noch dazu, dass dann diese Heilsbringer Pflanzenschutz... Juhu, wir haben jetzt erstmal eine Lösung gefunden. Ach nee, ups. Was passiert denn jetzt?
Ich glaube, als das mit den Resistenzen losging, dann ist erstmal die erste Bewegung, die dann stattfindet, wir erhöhen einfach die Menge. Da kann man sich dann vielleicht nochmal 2 Jahre irgendwie mit über die Runden helfen, aber irgendwann ist das dann auch vorbei. Das Einzige, was helfen würde, wären halt Kombinationen aus verschiedenen Wirkstoffen.
Und dann kam ja irgendwann das Thema so integrierter Pflanzenschutz auf. Seit 86 ist integrierter Pflanzenschutz verankert im Pflanzenschutzgesetz. Und vielleicht einmal zur Einordnung. Also integrierter Pflanzenschutz, das ist ja klassischerweise so diese, ich kenne sie als Pflanzenschutzpyramide. Und ganz oben ist der chemische Pflanzenschutz als letztes Mittel quasi. Und vorher kommen viele andere Maßnahmen.
Fruchtfolge und Resistenzmanagement oder resistente Sortenzüchtung.
Genau, oder auch sowas wie mechanische Unkrautregulierung, Nützlinge fördern. Seit 2014 für alle Anwender von Pflanzenschutzmittel Pflicht, der integrierte Pflanzenschutz. Wird das in der Praxis genauso gehandhabt? Ich meine, schwarze Schafe gibt es immer.
Klar? Wie gesagt, die Fruchtfolge eigentlich ja. Gibt vielleicht ein paar krasse Ausnahmen, wenn es um Mais- und Milchviehbetriebe geht. Aber auf so einem reinen Ackerbaubetrieb, die haben alle mindestens 3 Kulturen, eher mehr. Und ja, mechanische Unkrautbekämpfung ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich wirklich relativ wenig praktiziert worden. Aber die Züchtung geht weiter, Resistenzzüchtung. Ja, Spritzen ist halt das Billigste. Und wir haben einen gewaltigen Kostendruck, nicht zuletzt aus dem Ausland. Selbst wenn wir jetzt in Deutschland beschließen, wir möchten den integriertesten Pflanzenschutz, den man sich vorstellen kann, betreiben und wirklich auf mehr als 50%, wie von der EU vorgeschrieben, Mittel verzichten und streben dann, keine Ahnung, 80% Mittelverzicht an. Das nützt uns dann alles nichts, wenn die Nahrungsmittel von irgendwelchen ehemaligen Urwaldflächen aus Brasilien kommen oder das ganze Palmöl, was dann gerne mal in unsere Schokolade gerührt wird oder...
Das zeigt ja auch, wie weit das eigentlich geht oder wie verflochten das eigentlich ist und wie alles so zusammenhängt. Also das ist ja... Selbst 50% und Reduktion und mehr hat wahrscheinlich zur Folge, Lebensmittel werden teurer, Produktion wird teurer.
Das geht ja jetzt schon.
Wo kommt das denn her? Kann man sich dann irgendwie auch ausdenken. Ja. Ne?
Wobei bei Nahrungsmitteln ja noch die Sache ist, teurer alleine ist ein Problem, aber wenn die Menge einfach nicht mehr reicht, man schaue sich die Briten direkt nach dem Brexit an, dann wird's halt sehr kritisch. Und dann ist so eine Pflanzenschutzstrategie plötzlich politisch in der Bevölkerung nur noch schwer zu erklären, wenn die dann da vor leeren Regalen stehen.
Ja, und das ist ja gerade die Situation, um jetzt den Kreis quasi zu schließen, wo wir heute stehen. Also es ist irgendwie alles unglaublich verflochten. Man kann irgendwie nicht so als Einzelding betrachten. Aber wir haben jetzt auch schon wieder so eine Situation, wo... Ich meine, Landwirte können davon ein Lied singen, muss man sich ja nur in den letzten Jahren angucken, was da klimamäßig los war. Das wird ja nicht einfacher und schnell auf bestimmte Witterungen und Befall zu reagieren, das wird immer wichtiger.
Ja, wir haben halt jedes Jahr, also wir haben halt immer ein Jahr, bis wir ernten können. Ne? Und die Entscheidungen, die wir heute treffen, die können sich halt nächstes Jahr als völlig falsch auch herausgestellt haben und wir müssen dann irgendwie sehen, dass wir das Beste noch daraus machen, weil rückwärts geht nicht.
Genau, und jetzt haben wir irgendwie so eine Situation, wo die Anforderungen oder Probleme nicht weniger werden und wo aber auch gerade politisch massiv gefordert wird und mit der Pflanzenschutzstrategie oder Zukunftsprogramm Pflanzenschutz eingefordert wird, 50% Pflanzenschutz einsparen bis 2030, ist jetzt ja auch nicht mehr so lange hin. Und da wollen wir uns jetzt noch so ein bisschen die Instrumente angucken, die das möglich machen sollen oder die jetzt die neuen Heilsbringer so ein bisschen sind. Und da würde mich natürlich total interessieren, wie realistisch Sie das einschätzen. Also jetzt hier auf dem Hof ist ja, hatte ich ja ganz zu Anfang schon gesagt, ein Roboter unterwegs in einigen Kulturen. Der Farmdruid hackt hier munter Unkraut und so die Technisierung und Digitalisierung ist ja eine Maßnahme, ein Weg, um Pflanzenschutzmittel einzusparen.
Ja.
Wie kam es denn dazu, dass hier plötzlich der Farmdruid lang hackt?
Ja, gut, ich hatte vorher auch Probleme mit Unkraut in meinen Rüben und habe dann nach Alternativen zu der klassischen Spritzung gesucht, die hoffentlich dann besser funktionieren, eventuell auch in Kombination mit der Spritze.
Weil es nicht mehr gut funktioniert hat mit den Spritzmitteln, oder?
Ja, man muss dann die Termine genau treffen, weil also die Spritzmittel sind oder waren zwar noch vorhanden, aber wenn das Wetter nicht mitspielt, dann ist man da auch gekniffen. Da war dann die Idee, das Unkraut mechanisch zu beseitigen, ja naheliegend. Jetzt, 3 Jahre später, muss ich sagen, dem sind auch enge Grenzen gesetzt. Also die wetterbedingten Einsatzfenster für die Hacktechnik. Jetzt unabhängig davon, ob Roboter oder mit einer alten Schlepperhacke, sind noch deutlich enger als beim Spritzen.
So. Ah, also vielleicht einmal so, dass man sich das vorstellen kann, wie groß ist das Ding und hackt das ganz gezielt nur das Unkraut weg oder wie funktioniert das?
Das ist gar nicht mal so groß. Mhm. Das sind 4 Solarpaneele. Die eigentliche Maschine ist da drunter. Ist ein Dreirad, ähnlich wie so ein sehr langsam fahrender Autoscooter, sage ich jetzt mal. Und der ist maximal 3 Meter Arbeitsbreite. Länge, was hat der? 2,50 Meter oder sowas. Also ist nicht so wahnsinnig groß. Auch nicht so wahnsinnig schwer.
Und wahrscheinlich auch nicht so schnell.
Nee. Der fährt eine sagenhafte Höchstgeschwindigkeit von 950 Metern pro Stunde.
Au. Oh.
Ja, da kann man also bequem nebenher krabbeln.
Ja, dann wird es ja noch schwieriger, die Zeitfenster, wo das Wetter passt, zu treffen.
Genau, das ist der Hauptkritikpunkt an der Maschine. Ansonsten vom Prinzip her ist das gar nicht mal so verkehrt. Der fährt halt mit Satellitennavigation, GPS, hochgenau über den Acker, so auf, ich sag mal, einen halben Zentimeter genau, sät seine Kulturen erst selber und speichert dann ab, wo die Samen liegen.
Also der weiß ganz genau, wo er die Rübe hingelegt hat, genau, die da wachsen soll. Mhm.
Sofern man die, also wenn große Kluten da sind und er legt eine Pille oben drauf und die rollt dann darunter, ja, weiß er natürlich nicht mehr, wo die liegt. Aber wenn man seinen Acker vorher einmal richtig vorbereitet hat, dass die Pflanzen auch tatsächlich da wachsen, wo er sie hingelegt hat, dann geht das einigermaßen. Ja, und er weiß halt, wo die dann stehen und kann dann da drumrum hacken, je nachdem, wie mutig man als Anwender ist, halt auch sehr nah da dran.
Also dann dauert ja nicht nur die Unkrautbekämpfung länger, sondern auch das Säen der Kulturen, wenn das Ding das auch sät.
Ja, also das, was eine nagelneue Rübensämaschine von einem Lohnunternehmer heute an einem Tag schafft, da braucht der Roboter mehr als eine Woche für.
Und lohnt sich das trotzdem? Was kostet ein Ding?
Das kostet im Moment so ungefähr 80.000, also ähnlich viel wie andere Sätechnik auch. Es ist eigentlich ja eine Entwicklung für den Bioanbau. Die rechnen so ein bisschen anders. Also ich als Konventioneller müsste halt vergleichen, was kostet das Spritzen und was kostet der Roboter. Und es war mir vorher schon klar, dass die Spritze billiger ist. Ich wollte es aber ausprobieren. Und in Bioanbau würde man rechnen, die Handtagsstunden, die man dadurch ersetzen kann.
Ah, okay, dann lohnt sich das schon ganz anders, ne?
Dann lohnt es sich anders, weil ja, Mindestlohn kennt jeder und die Katalogwerte für den Roboter sind schnell runtergebetet. Es wird gesagt, ungefähr 100 Handtagsstunden pro Hektar können ersetzt werden durch die Maschine und es wird eine maximale Saisonleistung von 20 Hektar für die Maschine angegeben. Der Hersteller sagt, macht nicht mehr, sonst wächst das Unkraut schneller, als ihr hacken könnt. Im ersten Jahr sollte man vielleicht noch weniger machen, um sich erstmal an die Maschine zu gewöhnen. Aber mit dieser Rechnung würde man halt nach 2 bis 5 Jahren die Maschine wieder reinhaben.
Und wird der Farmdroid dann insgesamt mehr auf Biobetrieben eingesetzt?
Ja.
Das ist hier schon so eine Rarität, dass der im konventionellen Anbau läuft?
Ja, ich glaube, ich war der Erste, der es auf konventionellen probiert hat. Mittlerweile gibt es auch eine Spritze für den Farmdroid. Dann kann der quasi den Pflanzenschutzeinsatz auf den Nahbereich um die Kulturpflanze begrenzen, wo er nicht hacken kann, ohne halt Schäden an der Pflanze zu verursachen.
Also kann man quasi 2 Arbeitsschritte in einem dann erledigen, oder?
Ja, nicht nur das, man lässt ja auch eine große Menge der Fläche dann aus. Also wenn ich jetzt die Rüben zum Vergleich nehmen würde, da stehen 20 Stück auf dem Quadratmeter vielleicht. Sind es 20 oder sind es 10? Weiß ich gerade nicht. Müsste ich nochmal nachrechnen. Und wenn man sich jetzt sagt, man spritzt pro Rübe nur ungefähr einen Handteller voll Fläche, dann hat man am Ende 95% der Fläche unbehandelt gelassen. Das ist ja schon mal ein guter Schritt, wenn man auf 50% Wirkstoffeinsparung kommen möchte.
Ja, das würde ich auch sagen. Und das ist ja auch, es ist ja auch nicht umsonst. Pflanzenschutzmittel kosten ja auch was, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch irgendwie ein wirtschaftliches Interesse eines jeden Landwirtes, da was einzusparen.
Und wenn man jetzt nicht nur auf die Unkräuter gucken würde, Dann könnte man ja auch sagen, man nimmt zum Beispiel Blattlausbehandlungen. Wenn man die auch nur auf die Kulturpflanzen beschränkt, sollen doch die Läuse meinen Unkraut auffressen. Das ist doch
ist ja
kein Problem.
Oder wenn ich mit integrierten Pflanzenschutz Nützlinge fordern, die dann...
Ja, oder ja. Wenn ich Dünger fahre, wenn ich das auch flächig mache, dann dünge ich auch mein Unkraut mit. Gerade die Blattdünger, die könnte ich dann ja auch einfach nur punktuell auf die Kulturpflanzen ausbringen.
Und könnte man die Maschine jetzt nachrüsten mit so einer Pflanzenschutzspritze?
Leider hat sich da so viel Modellpflege und an der Elektronik und Programmierung getan, dass das, wenn ich meinen Roboter ein Jahr später gekauft hätte, dann würde es gehen.
Und würden Sie das dann jetzt machen?
Ja, vielleicht kriege ich es doch noch irgendwie über den Hersteller hin, dass es da irgendwann dann doch noch eine Lösung gibt. Aber jetzt aktuell, die Spritze ist halt dieses Jahr neu auf den Markt gekommen und die wollten sich erstmal um ihre neuen Maschinen kümmern. Vielleicht werden sie irgendwann nochmal die Abwärtskompatibilität erweitern.
Also das Ding fährt langsamer und ist jetzt gerade im Ökolandbau, würde sich das rentieren, das so zu machen, im konventionellen nicht. Bleibt es dann trotzdem dabei oder ist jetzt einmal ausprobiert, 3 Jahre und...
Naja, dadurch, dass die Entwicklung sehr schnell ist bei diesen Geräten, ist auch der Preisverfall sehr schnell. Das heißt, wenn ich ihn jetzt weiterverkaufen würde...
Gibt es keine 80.000 mehr.
Macht nicht so viel Sinn, nee.
Also der bleibt erstmal.
Ja.
Und haben Sie dann schon Erfahrung mit anderen? Also es gibt ja durchaus noch andere Roboter, außer Farmdroid. Wie heißt der? Alni?
Spritzroboter, den Ara.
Ara, genau. Ja, die Schuhe.
Den kenne ich nur von Feldvorführungen. Also ich habe ihn selber noch nicht ausprobiert. Ich finde ihn interessant, aber man müsste ja erstmal im Lotto gewinnen, um sich die ganzen Maschinen selber hinzustellen.
Ist das was, das Lohnunternehmer schon anbieten?
Ja, allerdings nicht so fürchterlich viele. Also man würde da dran kommen, aber auch der Ara ist nicht so schnell wie eine große Spritze. Das heißt, ich vermute jetzt mal, wenn die Bedingungen gegeben sind, dann ist die Warteliste derjenigen, die das mal ausprobieren wollen, auch recht lang.
Dann muss ja wieder das Wetterfenster passen.
Genau, und das ist dann kann sein, dass man das dann anmeldet und dann kommt er vielleicht eine Woche später oder so. Ja. Vielleicht irre ich mich aber auch und er kommt am nächsten Tag, weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert.
Und dass der Roboter mit einer Drille spricht, also dass das Ding nicht auch noch sehen muss, ist das möglich?
Der Roboter?
Ja, also der muss jetzt ja...
Nach derzeitigem Stand sehe ich das nicht.
Geht nicht.
Er muss alles, was er hacken will, muss er auch vorher gesät haben.
Was wäre jetzt so in meinem einfachen Konstrukt in meinem Kopf, wäre so, okay, wenn das Ding nicht auch noch sehen muss, sondern das macht eine Drillmaschine, die ist einfach eine Woche schneller und übermittelt die Informationen dann an den Farmdroid.
Die Menge, die jetzt aus dem Beispiel vorhin diese Lohnunternehmerdrille an einem Tag säen würde, maximal, die übersteigt diese 20 Hektar sowieso bei weitem. Das heißt, das wäre jetzt gar nicht so unbedingt der Referenz, die er erreichen muss. Also dieses System, wie es der Farmdroid macht, mit dieser rein satellitengestützten Fahrweise, hat seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist eben, es ist sehr langsam. Mal angenommen, irgendwo geht was nicht auf, was er gesät hat. Irgendein Samenkorn ist nicht keimfähig oder aus irgendeinem anderen Grund geht die Pflanze da zugrunde. Dann hackt er trotzdem um diese Stelle drumherum, weil er nicht merkt, dass die fehlt.
Also er sieht nicht und da ist irgendwie keine KI hinter, die dann sagt, hier musst du gar nicht hacken.
Eine KI hat er nicht. Das heißt, da ist dann eine Stelle, wo das Unkraut sehr ungehindert wachsen kann. Andererseits bietet diese System auch den Vorteil, dass man Vorauflaufbehandlungen machen kann.
Das heißt?
Man kann zum Beispiel, man könnte Schneckenkorn da irgendwo hinfahren, wo die Pflanze halt noch nicht steht, aber die Schnecke riecht sie ja im Boden trotzdem schon und frisst dann eventuell den Keimling weg, bevor er aus der Erde kommt. Oder man könnte da schon ein Körnchen Dünger platzieren.
Aber das kann der jetzt nicht, oder? Der Farmdroid, oder kann er das theoretisch?
Also der Hersteller sieht es im Moment noch nicht vor, aber die Schwelle, das zu erreichen, ist relativ niedrig.
Ah, okay, weil dann haben wir jetzt also einen Strang, um Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, ist ja dann, also die mechanische Unkrautbekämpfung, Technisierung, Digitalisierung, auch sowas wie Spot-Spraying heißt es dann wo ganz gezielt nur dahin gespritzt wird. Haben Sie ja vorhin auch erzählt, 95% müssen ja gar nicht gespritzt werden.
Nur bei Reinkultur.
Aber also wir sind ja an einem Punkt, wo jetzt im besten Fall noch ganz viel passieren muss und ganz viel Entwicklung. Und also passiert das jetzt? Geht das jetzt schneller durch KI? Was kommt auf uns zu?
Es gibt so viele Roboter-Startups im Moment. Also ich weiß nicht, bis vor einigen Jahren, sage ich jetzt mal, waren die Landwirte oder sind sie wahrscheinlich in den Köpfen vieler immer noch. Ja, halt die Bauern, die fahren mit ihrem Trecker den Mist aufs Feld. Da hat sich von den Hochtechnologiesektoren kaum einer für interessiert. Aber eigenartigerweise gibt es jetzt tatsächlich richtige Informatiker, die plötzlich anfangen, irgendwelche Roboter zu programmieren oder zu bauen, die aber von Landwirtschaft keine Ahnung haben.
Und wo so ganz unterschiedliche Fachbereiche zusammenkommen gerade?
Ja, sie müssen noch zusammenkommen, sagen wir mal. Also es gibt Roboter, die sind ganz toll, aber haben halt von der Landwirtschaft noch nicht so viel Ahnung. Da wissen die KI-Systeme, die da drin programmiert sind, teilweise besser als die,
als die
Schöpfer Bescheid.
Aber die ganze Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz ist schon ein Beschleuniger.
Ja, auf jeden Fall. Also die Bilderkennungssoftware, die auf anderen Maschinen läuft, um halt Pflanzen zu erkennen und dann zu entscheiden, ob die jetzt behandlungswürdig ist oder nicht, das wäre vor 10 Jahren noch nicht gegangen. Erstens nicht, weil die KIs noch nicht programmiert waren und zweitens wahrscheinlich auch, weil die Rechnerleistung noch nicht ausreichte.
Und es reicht das, um 50% Pflanzenschutzmittel einzusparen bis in 6 Jahren?
Weiß ich nicht.
Auch kein klares Nein.
Ja, also auf dem Papier ja. Ich hoffe, dass die Politik nicht nur die Papiere liest. Aber wie ich eben schon gesagt habe, dieses System mit wir behandeln nur den Nahbereich um die Kulturpflanze und machen den Rest mechanisch, funktioniert nur für Reihenkulturen. Zuckerrüben oder irgendwelche Gemüsesachen, die halt weit auseinander stehen, wo die Einzelpflanzen sehr groß werden. Für das ganze Getreide, was wir haben, funktioniert das nicht.
Okay, aber was machen wir damit?
Sich was anderes einfallen lassen, weiß ich noch nicht.
Also es ist ja dann zumindest nicht die von unseren, wir haben ein Problem, wir haben eine Lösung, es geht immer weiter, ja, wir sind nicht am Schluss.
Wir haben ein Problem und wir haben eine Teillösung, vielleicht.
Ja. Wir haben vielleicht eine Teillösung, gucken wir mal.
Wir arbeiten dran.
Die Ansage, 50% Pflanzenschutzmittel einzusparen bis 2030, steht ja und vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht, kann man irgendwie noch gar nicht so genau sagen.
Klappen wird es, aber... Frage ist, zu welchem Nahrungsmittelpreis dann, ne?
Ganz ohne Pflanzenschutzmittel auskommen, kann man sich abschminken, kann man sich nicht abschminken.
Ein kleiner Blick zu den biologisch wirtschaftenden Kollegen. Selbst die setzen ja gewissermaßen Pflanzenschutz ein. Die durchlaufen dann nur andere Zulassungsprozesse. Das Paradebeispiel ist das Kupfer, was die gegen Pilzinfektionen einsetzen. Das ist halt bei denen zugelassen. Das könnten wir auch im konventionellen Einsatz fahren, aber es zeigt halt sehr geringe Wirkungsgrade. Und da ist dann die einzige Reaktionsmöglichkeit, die es dann in dem Sektor gibt, mehr.
Bei einer Reduktionsstrategie irgendwie nicht so die beste.
Ja.
Inwieweit kann man denn die Diskussion führen, ohne über, also wird ja quasi mit dem integrierten Pflanzenschutz auch mit aufgenommen, über längere Fruchtfolgen, nicht mehr großflächig irgendwelche Kulturen anbauen, sondern wieder kleinparzelliger. Muss man das mitdiskutieren?
Man muss sich dann auch den Rattenschwanz überlegen, der damit dranhängt. Weitere Fruchtfolge bedeutet, man hat jetzt nicht mehr Rüben, Weizen, Raps, sage ich jetzt mal. Weizen fürs Brot, Rüben für die Schokolade und Raps für Salatdressing, wie auch immer, oder meinetwegen Biodiesel. Sondern da tauchen dann auf einmal so lustige Sachen wie Ackerbohnen oder Sorghum oder, ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr exotisch. Aber jedenfalls Pflanzen, die gar nicht mal so viel Verwendungsmöglichkeiten haben aktuell auf. Und wenn man das jetzt in die Breite trägt, dann muss man sich erstmal überlegen, ja, was mache ich denn damit dann?
Man landet ja ganz oft dann wieder beim Verbraucher.
Ja, wir haben jedenfalls sehr viele widersprüchliche Bestrebungen, die halt sich nicht so übereinbringen lassen. Und da hängt der integrierte Pflanzenschutz also in Teilen auch so ein bisschen mit drin.
Ist echt ein komplexes Gemengelage. Und dann haben wir ja noch die Herausforderung, dass ja auch die Pflanzenschutzmittel, die es gibt, auch wenn es die Spitze der Pyramide, dass ja auch viele einfach ihre Wirksamkeit teilweise verlieren, aber auch ihre Zulassung und dass es dafür keine Alternativen gibt.
Ja.
Teils. Das ist ja auch noch irgendwie...
Das Riesenproblem an den Mitteln, die die Zulassung verlieren, ist sogar, dass dadurch die Resistenzen ja noch stärker gefördert werden, weil dadurch die Konzentration auf die verbleibenden Wirkstoffe stärker wird. Wenn ich halt dann am Ende auf die Spitze getrieben für eine Kultur Unkrautregulierung nur noch einen Wirkstoff habe, dann...
Da kann man 6 Jahre warten und dann kann man gucken, was passiert, ne?
Ja, ich glaube, so lange dauert das gar nicht.
Ja, okay.
Es geht sogar schneller.
Ich habe gestern noch mit meinem Pflanzenbaukollegen gesprochen, der meinte, auch wenn man jetzt so auf Spot Spraying geht, muss man teilweise für den gleichen Wirkstoff, der jetzt normalerweise mit einer Pflanzenschutzspritze ausgebracht wird, der auch genehmigt ist, wenn es das gleiche Zeug in so eine Pflanzen, in so einen Spot Spraying-Roboter packen, müsste das eigentlich nochmal einen neuen Genehmigungsdurchlauf, neuen Anlauf nehmen.
Ja und nein. Also das sind jetzt schon wieder technische Details. Es gibt zum Beispiel ja jede Menge Pflanzenschutzmittel, die haben die Auflage, dass man sie mit abdriftmindernden Düsen ausbringen muss.
abtrifft man dann in Düsen?
Ja, das ist, damit das Pflanzenschutzmittel dann, wenn es aus der Düse raustritt, das ist ja dann, sind ja feine Tropfen und die können vom Wind weggeblasen werden. Gibt es Düsentechnik, die das halt reduziert, die Anfälligkeit. Diese Düsen werden zertifiziert und wenn man bestimmte Mittel einsetzt, was mittlerweile sehr viele sind, dann braucht man Düsentechnik, die halt diese Zertifikate hat.
Die sich nicht vom Wind wegpusten lässt.
Genau. Und da jetzt aber bei dem Roboter ja die Technik komplett anders ist. Die Düsen haben einen viel geringeren Kontaktflächenabstand und die Fahrgeschwindigkeiten sind geringer, aber diese Zulassungen stehen in diesen Mitteln drin. Man braucht diese Düsen, man muss sie einsetzen. Die taugen aber eigentlich nichts für den Roboter.
Macht gar keinen Sinn, ja.
Da muss man andere Düsen dran schrauben, die aber diese Zulassung nicht haben. Deswegen kann man eigentlich viele von den Mitteln gar nicht mit dem Roboter einsetzen. Nächste Sache wäre die Haftung. Pflanzenschutzmittel müssen von einem Anwender ausgebracht werden und das muss auch dokumentiert werden, der halt die Sachkunde hat.
Und regelmäßig ja auch
die Schulungen mitmacht, ja. Genau. Und wenn man jetzt diesen Roboter fahren lässt, wer ist dann der Anwender?
Die eine KI im Zweifel irgendwann.
Ja, also in dem Moment, wo der Entscheidungen trifft, schon. Bei dem Farmroid würde ich jetzt sagen, der Anwender, ja. Weil der Roboter nur stumpf die Düse an- und ausschaltet. Aber wenn der sich die Pflanze vorher anguckt und sagt,
ich entscheide mal, da tut was Not, ne?
Ja.
Aber das sind ja Probleme oder Herausforderungen.
Die sind auf jeden Fall hausgemacht,
ja. Ja, und der Roboter ist ja schon langsam, aber so Genehmigungsbehörden können da ganz gut mithalten, denke ich. Aber wer muss denn jetzt was liefern? Also wir haben ja verschiedene Akteure am Tisch, die jetzt alle gemeinsam diese Herausforderung Pflanzenschutz einsparen, irgendwie bewältigen müssen. Also Politik, dazu zählen ja auch die Genehmigungsbehörden und auch die Bundesforschung, die Landwirte, die Pflanzenschutzmittelhersteller. Von wem erwarten Sie da gerade was? Was sind so die großen Batzen, die bewegt werden müssen?
Ja, schwer, da irgendwo anzufangen. Auf der einen Seite müsste die Politik mal aufhören, jeden Wirkstoff nach Nachweisgrenze zu reglementieren, sondern sich tatsächlich dran orientieren, ist der schädlich oder nicht.
Also im Prinzip ist nicht, ob da in dem, wo angewendet wird, noch was nachgewiesen werden kann, sondern ob das, was da nachgewiesen wird, giftig ist oder nicht.
Ja, man braucht sich nur unsere Lebensmitteltests von der Verbraucherzentrale angucken, die ja regelmäßig irgendwas testen, wo dann eigentlich immer irgendwelche Produkte dabei sind, wo dann gesagt wird, die hier sind gut, die hier sind durchgefallen, weil da irgendwelche ganz verrückten Sachen drin abgefunden wurden. Und andere sind so dann im Mittelfeld, weil da wurden Pflanzenschutzmittelrückstände drin gefunden. Die sind unterhalb der Schwellenwerte, aber sie wurden halt gefunden. Und wenn die Faktor 10 oder Faktor 100 unter der kritischen Schwelle sind, dann wird das von diesen Testern trotzdem mokiert. Und das ist gerade der Punkt, wo halt die Gerätetechnik, die Analyseverfahren, die schlafen ja auch nicht. Wenn in 2 oder 3 Jahren dann eine neue Messgerätegeneration kommt, die wieder 10-fach besser misst.
Weil es eigentlich egal ist, ob da noch ein Rückstand drin ist oder nicht, weil das nicht gefährlich ist für irgendjemanden. Okay, aber das wäre so der eine Strang.
Und dann haben wir natürlich wieder die Politik, die sich überlegen müsste, dass zum Beispiel die Düsentechnik, die Verordnung da mal schleunigst überarbeitet werden. Wir haben die Hersteller der Technik, die vielleicht von sich aus etwas vorlauter auf die Behörden zugehen müssten, um ihre Geräte mal testen zu lassen.
Ziemlich viel Politik am Zuge.
Die Pflanzenschutzmittelhersteller, klar, das ist ein sehr umkämpfter Markt. Auf diesem umkämpften Markt sind wir Europäer nur ein relativ kleines Licht. Und wenn wir hier reihenweise Zulassungen abschalten, dann ist denen das relativ egal, wenn wir hier dann nach neuen Wirkstoffen rufen. Weil die großen Märkte, wo der Umsatz gemacht wird, sind halt eher in Amerika oder in Asien. So eine Pflanzenschutzmittelentwicklung ist ziemlich teuer und langwierig.
Also da wird jetzt keiner Hurra schreien.
Nee, die müssen ja irgendwie ihren Laden auch am Laufen halten.
Die Landwirte selbst, gibt es da eine Verantwortung?
Bestimmt auch, ja. Sie könnten sich stärker auf diese neuen Techniken fokussieren und die einsetzen. Aber man weiß natürlich nicht, funktioniert es am Ende. Wenn man dann viel investiert in solche Sachen und dann funktioniert es plötzlich trotzdem nicht, kann sich auch nicht jeder leisten.
Wen haben wir noch nicht? Verbraucher. Ackerbohnen essen.
Das ist mehr da. Nein, kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen. Die schmecken echt merkwürdig.
Schade.
Und es gibt auch Bevölkerungsgruppen, die nicht vertragen. Ja, was kann der Verbraucher tun? Diejenigen, die viel Geld haben, können bestimmt irgendwas tun. Diejenigen, die wenig Geld haben, können logischerweise weniger tun. Die sind auch darauf angewiesen, dass die Landwirte die Lebensmittel günstig, billig produzieren.
Ja, also ich glaube, wir können festhalten, das ist ein unglaublich komplexes Thema. Danke. Mein Fazit nach diesem Gespräch, der Teufel steckt ganz schön im Detail. Denn Digitalisierung, Technisierung und KI, das hört sich auf den ersten Blick alles erstmal prima an. Wenn man genauer hinschaut, gibt es aber einige große Abers. Ja, Pflanzenschutzmittel kann durch Digitalisierung und Technisierung eingespart werden, aber die Genehmigung für das gleiche Pflanzenschutzmittel kann verdammt schwierig und langwierig sein. Ja, gerade Roboter funktionieren in Reinkultur, wie jetzt zwischen den Zuckerrüben, sehr gut. Im Getreide sieht es aber schon wieder ganz anders aus. Und ja, Jan Obermeier erwartet gerade von der KI in Zukunft viel, aber da stellt sich die große Frage, wer haftet denn dann? Das alles sind Fragen, die sind wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was es gibt, die wir jetzt aufgedeckt haben. Das war Schnack, Land, Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion Marit Schröder und Monia Nienhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnack, Land, Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.